Ich lese den Psalm 126. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns so sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben.
Wer von euch war schon mal im Stadion? Hände hoch, okay. Nicht so viele, wie ich gedacht habe. Genau, zu gegebenem Anlass habe ich gedacht, ich rede heute mal ein bisschen über Fußball. Dazu schon mal vorweg, ich bin selber kein Fußballfan. Also hoffe ich, dass alle, die keine Fußballfans sind, trotzdem irgendwie mitkommen bei dem, was ich sage. Und dass die, die Fußballfans sind, mir nicht böse sind, wenn ich irgendwas sage, was nicht der Wahrheit entspricht. Von den Leuten, die schon mal im Stadion waren, an euch habe ich eine Frage. Und zwar, singt ihr dann höchstwahrscheinlich auch die Fangesänge mit? Kann mir jemand von euch sagen, warum gibt es Fangesänge? Wozu braucht es die eigentlich? Für die Stimmung. Mhm.
Anfeuern.
Für die Stimmung, Gemeinschaftsgefühl und anfeuern. Perfekt, ihr habt genau die Antworten gegeben, die ich mir aufgeschrieben habe. Sehr gut. Genau, Fangesänge machen die Stimmung gut. Da merkt man, man ist mit anderen im Spiel. Und die sind genauso investiert wie man selber. Die stecken da mit einem drin und die gehen voll mit. Und es macht nicht nur für die Besucher vom Stadion die Stimmung gut, sondern es macht auch für die Spieler die Stimmung gut. Das ist das, was Tobi gesagt hat, anfeuern. Die Fangesänge sind auch dazu da, um den Spielern zu zeigen, hey, wir stehen hinter euch, wir finden euch cool und wir glauben, ihr könnt das, ihr macht das Ding heute, ihr gewinnt. Also die Fangesänge erinnern die Spieler daran, da sind Leute, die glauben an uns und die wissen, was wir können. Und das, was wir gerade gelesen haben, der Psalm, das ist auch so eine Art Fangesang. Ein bisschen anders. Das ist ein Lied, das über Gott gesungen wird, das an Gott gesungen wird. Aber jetzt anders als bei den Fangesängen geht es nicht darum, den Spielern Mut zu machen, denen das zugesungen wird. Also dieses Lied soll nicht Gott ermutigen, sondern das Lied ist dafür da, um den Psalmisten, also den Autor von dem Psalm selber, zu ermutigen. Es ist ein Lied für den Autor des Psalms selbst und für jeden, der dieses Lied singt. Und früher wurde dieses Lied tatsächlich auch in Gemeinschaft gesungen und es wird auch heute noch so in Gemeinschaft gesungen unter den Juden. Früher wurde es gesungen, wenn die Israeliten aus ganz Israel nach Jerusalem gepilgert sind, um da in den Tempel zu gehen, also in das Haus, in dem Gott damals wohnte. Und es ist also so eine Art religiöses Wanderlied. Und als solches enthält es eine ganze Menge Emotionen. Und wer Fan von einem bestimmten Fußballverein ist oder von irgendeinem Sportverein, der erlebt auch eine ganze Menge Emotionen mit diesem Verein. Jetzt zum Beispiel bei der WM sind wir hoffentlich alle Fans vom deutschen Team gewesen. Und da sind wir auch wirklich durch so eine Achterbahn der Gefühle gegangen. Am Anfang von der WM stand ganz viel Hoffnung. Boah, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr wirklich. Das könnte wirklich was werden. Und alle sind ganz begeistert und investiert zu den Spielen gegangen, haben sich vor den Fernseher gesetzt und in Gemeinschaft die Spiele geschaut. Und dann das erste Spiel, kein Problem, haben wir locker gewonnen. Richtig cool, Freude, Jubel, Sieg nach Sieg. Aber dann die erste Niederlage. Und jetzt sind wir komplett raus. Keine WM mehr für uns, kein Sieg in Aussicht. Da ist dann nur noch bittere Enttäuschung und Frustration. Die Hoffnung auf den Sieg, die ist also verloren. Ich finde, dass unser Leben irgendwie auch manchmal wie so ein Fußballspiel ist. Also Am Anfang sind unsere Augen auf das Ziel gerichtet. Wir wünschen uns alle ein gutes und erfülltes Leben. Das Spiel startet und wir glauben, wir können alles erreichen. Jetzt ist unsere Chance. Und dann schießen wir das erste Tor. Wir bestehen unsere Ausbildung, wir werden vielleicht in unserem Beruf befördert, wir verlieben uns oder können uns endlich den Traumurlaub leisten, auf den wir schon so lange gespart haben. Aber kurz danach kommt das erste Foul. Krankheit kommt, vielleicht erleben wir einen Todesfall. Irgendwas, was uns so einen richtigen Dämpfer versetzt. Und an unserer Motivation kratzt, weiterzumachen. Und trotzdem spielen wir weiter. Wir schießen noch ein Tor. Und dann kommt das erste Gegentor. Kündigung. Die Beziehung, in der wir sind, die zerbricht. Vielleicht noch ein Todesfall. Aber das Spiel geht immer weiter. Und wir stehen mitten auf dem Platz. Ich möchte, dass du mal überlegst, wo du gerade in deinem Leben stehst. In diesem Fußballspiel, das dein ganz eigenes ist. Läuft es gerade eigentlich ganz gut und du denkst, boah, das könnte wirklich was werden. Ich habe eine Torchance. Vielleicht ist aber auch gerade Gleichstand und du kämpfst bitter darum, die Kontrolle wieder zu gewinnen. Oder vielleicht hast du auch schon jede Aussicht auf den Sieg verloren, weil zu viele Gegentore gefallen sind und du gar nicht weißt, wie du das wieder aufholen sollst. Wenn die Aussicht auf den Sieg nicht mehr da ist, dann hören die Fangesänge auf. Für die deutsche Mannschaft steht jetzt niemand mehr im Stadion und jubelt sie an. Die sind aus dem Spiel ausgeschieden. Aber genau da fängt der Psalmist jetzt an, sein Lied zu singen. Und durch sein Lied ziehen sich drei Themen. Erstens die Erinnerung daran, dass Gott Gutes in seinem Leben getan hat. Das Spiel, das lief mal richtig gut. Und daran war der Trainer schuld, nicht der Spieler. Zweitens, die Suche nach der Hilfe bei Gott, der in der Vergangenheit schon mal geholfen hat und der es auch wieder kann. Und drittens, das Wissen darum, dass Gott nicht nur helfen kann, sondern dass er auch helfen wird. Jetzt steigen wir erstmal in die erste Halbzeit ein, Anfang vom Spiel. Chancen auf den Sieg, die sind sehr groß. Vers 1. Es ist ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. In dieser ersten Hälfte des Gedichts, da erinnert sich der Psalmist, also der Autor des Psalms, an eine Zeit voller Freude. Die erste Halbzeit, die lief richtig gut. Eigentlich hat das Spiel nicht ganz so gut angefangen, weil es in der Vergangenheit zu Streit kam mit den anderen Teams, sprich mit den anderen Völkern um Israel herum. Und in einem dieser Kriege wurde ein Großteil der israelitischen Bevölkerung gefangen genommen und verschleppt in ein anderes Land. Und da haben sie als Sklaven gearbeitet. Aber dann hat sich das Spiel gewendet. Die Israeliten wurden aus dieser Gefangenschaft befreit. Und jetzt sind sie wieder mittendrin im Game. Das muss für die Israeliten echt wie so ein Wunder gewesen sein, dass sie auf einmal wieder zu Hause in ihrer Heimat sein können. Wie ein unfassbar schöner Traum. Der Psalmist beschreibt es so: Es war uns, als träumten wir. Wir lachten und wir jubelten laut vor Freude. Es war uns, als träumten wir. Das ist irgendwie, es muss unwirklich gewesen sein. Etwas, worauf keiner mehr gehofft hat, dass es passiert. Und was genau da passiert ist, das wissen wir nicht, aber es scheint tatsächlich so beeindruckend gewesen zu sein, dass sogar die Völker in den Nachbarländern darüber geredet haben und gesagt haben, der Herr hat Großes für sie getan. Und auch für den Psalmisten ist total klar, das war Gott. Nicht wir haben uns selber befreit aus der Gefangenschaft. Gott hat uns befreit und uns in unser Land zurückgebracht. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Und darum freuen wir uns sehr. Gott hat sein Volk aus großer Not befreit und das Leid zum Guten gewendet. Und das ist für den Autor des Psalms ein großer Anlass zur Freude. Und das ist übrigens nicht nur die Erfahrung des Psalmisten. Ich würde nicht hier stehen, wenn ich diesen Psalm lesen würde und sagen würde, ja gut, das hat ja mit mir nichts zu tun. Sondern das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung mit Gott. Und ich weiß von vielen hier im Raum, dass es auch eure Erfahrung mit Gott ist. Dass ihr Ähnliches erlebt habt. Dass es eine Notzeit gab und dann kam Gott mitten rein und hat geholfen. Also stehe ich hier vorne und ich spreche über Gott, weil ich weiß, Gott ist wirklich erfahrbar für jeden. Und es kann sein, dass du jetzt hier sitzt und dass du das bisher nicht erlebt hast und dass es dir irgendwie schwerfällt zu verstehen, wie man das glauben kann. Aber ich bin echt überzeugt davon, dass Gott auch für dich erfahrbar ist. Egal, wo du gerade stehst. Ich habe euch gefragt, wo ihr gerade in eurem Lebensspiel steht. Egal, wo du da stehst, Gott kann dir genau da begegnen. Die Israeliten waren in Kriegsgefangenschaft und haben als Sklaven gearbeitet. Und die haben Gott erfahren in einer Situation, die schlimmer gar nicht hätte sein können. Diese erste Halbzeit, die endet also mit Jubel, mit Freude. Boah Gott, du bist so groß, wir sind jetzt wieder voll im Spiel. Cool, weiter geht's. So kann's weitergehen. Und dann nach einer kurzen Pause geht's für den Psalmisten jetzt in die zweite Halbzeit. Und da ändert sich auf einmal der Ton. In Vers 4 spricht er zu Gott und sagt, Herr, wende doch auch jetzt unser Geschick zum Guten. Das heißt, in der Pause ist jetzt irgendetwas passiert, was wir nicht mitbekommen haben. Aber dieser Jubel aus der ersten Halbzeit, der ist jetzt verklungen. Der ist bloß noch eine Erinnerung, eine Rückschau. Das war mal. Aber jetzt in der Gegenwart erlebt der Psalmist eine Notsituation. Und wie schnell kann es uns auch so gehen, dass wir aus einer guten Zeit rauskommen und sich Lebensumstände plötzlich ändern? Da kommen dann Trauerfälle, finanzielle Nöte, Krankheit. Wir kommen aus Zeiten der Freude und dann ziehen plötzlich so dunkle Wolken auf und wir wissen nicht wirklich, was wir tun können, dass sie wieder weggehen. Die sind einfach da und die füllen den ganzen Himmel und wir sehen nichts als Wolken. Der Psalmist ist genau in so einer Situation und er erkennt, er kann gar nichts dagegen machen. Er ist auf die Hilfe angewiesen. Er kann das Problem nicht lösen. Er braucht den Trainer. Er braucht Gott. Und das weiß er, weil er sich noch ganz genau daran erinnern kann, wie gut diese erste Halbzeit war. Wie großartig das war, als Gott sein Volk aus der Gefangenschaft befreit hat. So ganz unverhofft, urplötzlich. Und weil der Psalmist sich noch daran erinnern kann, deswegen wendet er sich an diesen Gott, den er als gut kennengelernt hat und der das damals möglich gemacht hat, dass Israel wieder nach Hause kommen konnte. Gott, du hast damals geholfen, tu es doch bitte wieder. Was wäre, wenn der Psalmist sich nicht daran erinnern würde, was Gott in der Vergangenheit getan hat? Mit wem würde er dann reden? Zu wem würde er gehen und um Hilfe bitten? Wenn es ein Problem ist, wo Menschen gar nichts ausrichten können. Was können wir gegen die Regenwolken am Himmel machen? Pusten. Funktioniert halt nicht. Was ich daraus ziehe, ist, es ist wichtig, sich an die Dinge zu erinnern, die Gott in unserem Leben getan hat. Wenn du Gott erlebt hast, dann erinnere dich auch daran. Wenn Gott dich gerettet hat aus einer Notsituation, dann hör nicht auf, das zu feiern und dich daran zu erinnern. Erzähl davon. Wir erinnern uns ja auch an die Geburtstage von unseren Liebsten und wir feiern die. Warum feiern wir Geburtstage? Für uns selber oder für die Leute, die Geburtstag haben? Um die Leute daran zu erinnern, ich hab euch lieb. Es ist gut, dass ihr da seid. Das ist eine Geburtstag feiern ist nicht, weil wir die Geburt damals so toll fanden. Die meisten von uns waren gar nicht dabei. Geburtstag feiern ist, weil das zu einer Erinnerungskultur dazugehört. Das ist ein Freudenfest. Oder wir feiern auch, wie Bernhard und ich im Februar live mitbekommen durften, das Jubiläum von unserem Lieblingsverein. Energie, sehr klar. Warum feiern wir das? Das feiern wir, oder die Energiefans, feiern das, weil sie sich daran erinnern, was der Verein alles erlebt hat, was sie alles als Fans mitgemacht haben, was die Mannschaft alles mitgemacht hat, wie die sich entwickelt hat. Um die guten Dinge zu feiern und sich wieder neu zu motivieren für das, was vor einem liegt. Und die, die in einer Partnerschaft sind oder verheiratet sind, die feiern ihr Ehejubiläum. Die feiern den Jahrestag. Warum? Damit wir uns daran erinnern, warum wir das überhaupt angefangen haben und was in der Zwischenzeit alles passiert ist und wie es weitergehen soll. Wir erinnern uns, um uns zu ermutigen. Und deswegen sollten wir genauso auch feiern und in Erinnerung halten, was wir mit Gott erlebt haben. Damit wir uns daran erinnern, was alles schon passiert ist, durch was für Situationen er uns schon durchgetragen hat. Dass er es gut mit uns meint, dass er uns liebt und dass das nicht einfach aufhört, auch wenn unsere Situation gerade aussichtslos scheint. Die Regenwolken hängen am Himmel, aber Gott steht direkt neben uns. Und wir können zurückschauen auf einen Weg, den er immer mitgegangen ist. Der war nie weg und der ist auch jetzt immer noch da. Gott ist dabei. Der kennt dich, seit du geboren bist. Und der kennt auch deine Situation jetzt. Und er fordert dich jetzt nicht dazu auf, wenn du in einer schlechten Situation bist, einfach fröhlich weiterzumachen und so zu tun, als hättest du gar kein Problem. Aber der möchte, dass du zu ihm kommst und ihm deine Tränen anvertraust. Der möchte, dass du ihm vertraust. Und genau das macht der Psalmist. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Mit dem Südland, da ist der Negev gemeint. Das ist eine Wüstenlandschaft in Israel. Und wer von uns schon mal eine Wüste gesehen hat, der weiß, in der Wüste gibt es kaum oder fast gar kein Wasser. Und die Flüsse, über die der Psalmist da spricht, die heißen Wadis. Und das sind keine normalen Flüsse. Wir haben die Spree, die führt eigentlich immer Wasser. Die Flüsse im Negev, die sind teilweise für Jahre lang ausgetrocknet. Man weiß nicht mal mehr, dass da ein Fluss war, wenn man durchläuft. Und die Menschen, die da leben, die sind auf Regen angewiesen. Wasser bedeutet Leben, gerade in der Wüste. Aber die wissen auch nicht, wann das Wasser wieder zurückkommt, wann die Flüsse wieder voll sein werden. Aber sie wissen, dass es passieren wird, weil sie das immer wieder erlebt haben, dass der Regen kommt. Und wenn es passiert, dann ist das echt krass. Ich habe mir in der Vorbereitung mal Videos angeschaut und man sieht nichts am Himmel, keine Wolke, weil das Unwetter, wo dann das ganze Wasser herkommt später, das ist irgendwo, wo man es nicht sehen kann. Man hört nichts. Und plötzlich, man steht in so einem ganz breiten Flussbett, die sind teilweise 100 Meter breit, schießt von hinten das Wasser wie eine Sturzflut durch diesen Fluss, wo vorher ja gar kein Fluss gewesen ist. Und das passiert so schnell, dass das für Leute, die sich in diesen Gebieten nicht auskennen, richtig gefährlich sein kann, weil die dann in so einem Flussbett stehen, ohne zu wissen, dass es ein Flussbett ist. Und auf einmal kommt aus dem Nichts einfach Wasser. Aber für die Menschen, die da wohnen, ist das ein Geschenk, das ist ein Wunder. Das können die nicht einplanen, das muss einfach passieren. Wenn der Psalmist jetzt also daran denkt, dass Gott es ist, der diese Flüsse mit Wasser füllt, dann weiß er, Gott kann, für die Regenwolken wären für den Psalmisten wahrscheinlich was Tolles, aber wir wissen dann, diese Regenwolken, über die hat Gott ja Kontrolle. Gott kann machen, dass Regen aufzieht und Gott kann machen, dass der Regen wieder weggeht. Gott hat alles in der Hand. Und dieser Gott, der sogar das Wasser in der Wüste schenken kann, was niemand kann, der kann auch dein Geschick wieder zum Guten wenden. Und das ist die Hoffnung von dem Psalmisten. Und jetzt habe ich eine Frage für euch, die ihr an euren Tischen besprechen könnt. Und zwar ist die Frage ein bisschen persönlich. Was hilft dir, in aussichtslosen Situationen nicht aufzugeben? Und wenn du Gott schon mal erlebt hast, erzähl gern davon. Jetzt habt ihr fleißig einander Geschichten erzählt. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht hören konnte, was ihr euch so erzählt habt. Vielleicht war das jetzt ermutigend, was ihr einander erzählt habt. Ich hoffe es. Aus dem Psalm wird deutlich, dass der Psalmist Hoffnung hat für diese Situation. Und seine Hoffnung liegt in Gott. Aber er geht auch noch einen Schritt weiter. Und jetzt kommt das Endspiel. Der Psalmist hat nicht nur Hoffnung, der Psalmist hat Gewissheit, dass Gott helfen wird. Er schreibt in den Versen 5 und 6, wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Und voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. In diesen zwei Sätzen ist kein Zweifel, da ist nur Gewissheit. Es wird so sein. Dieses Bild von dem Bauern, da können wir uns wieder dran erinnern, es gibt diese Wüstenlandschaft, Negev, dort leben Menschen. Die müssen auch Landwirtschaft betreiben. Wie muss das für einen Bauern sein? Zu wissen, ich habe hier guten Samen, da kann gute Frucht draus werden. Ich habe kein Wasser, ich habe nur trockenen Boden. Ich weiß nicht, ob ich meine Familie dann ernähren kann, wenn daraus nichts wird. Der Bauer geht weinend mit dieser Saat, die er hat, die er braucht, durch eine Situation, die total hoffnungslos ist. Und der Psalmist sagt jetzt, auch wenn das so ist, der Bauer wird ernten. Und zwar voller Jubel. Die Saat wird aufgehen, Gott wird Regen schenken. Da wird was draus, auch wenn es sich jetzt nicht so anfühlt. Was der Psalmist nicht sagt ist, die Erde war trocken, es gab kein Wasser und der Bauer hüpfte über seinen Acker und säte den Samen aus. Das macht er nicht. Der Bauer weint. Es geht dem Bauern nicht gut mit dieser Situation. Das ist in Ordnung. Hoffnung zu haben heißt nicht, dass wir uns über alles freuen müssen, was passiert. Hoffnung zu haben heißt für den Bauern, den Samen trotzdem auszusäen. Da trotzdem alles reinzusetzen. Aber er tut es weinend. Und der Psalmist sagt aber, er wird die Ernte einbringen. Er wird voller Jubel nach Hause kommen, den Arm voll mit seinen Ernteerträgen. Auch wenn er das nicht hat kommen sehen. Wenn das für ihn nicht möglich gewesen ist. Gott schenkt Regen. Gott kann, dass die Wolken weggehen. Gott kann machen, dass die Wolken wieder kommen. Gott kann in die Situation eingreifen. Ich finde es total verrückt, weil ich glaube das auch und mir fällt es oft schwer, mit dieser Gewissheit zu sprechen. Ich erlebe ja auch Situationen, die nicht gut sind. In meinem Leben ist sehr viel sehr gut. Es ist sehr viel sehr stabil. Meine Kämpfe sind viel innere Kämpfe. Die sind manchmal so, dass die mich überwältigen. Und dass ich zu Hause sitze und nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Obwohl es von außen betrachtet scheinbar keinen Grund dafür gibt. Und in so Momenten fällt es mir auch schwer, zu wissen, das wird vorbeigehen. Gott ist auch da mit mir drin. Und Gott hat auch da noch Hoffnung für mich. Aber mittlerweile habe ich so häufig diese Momente gehabt, dass ich immer, wenn ich an den Punkt komme, zu denken, es gibt keine Hoffnung mehr, ich habe keine Perspektive, wie es in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren weitergehen soll, wie ich noch ein glückliches Leben leben soll, dann kommt so ein kleines Aber in meinen Kopf und sagt, halt mal, hattest du das nicht? Damals auch. Und was ist da nochmal passiert? Ja, da ist Gott dir begegnet. Vielleicht macht er das ja jetzt wieder. Ich habe eine Situation im Kopf, das waren schon Wochen und Monate, wo es mir wirklich nicht gut ging. Es hat sich irgendwann so zugespitzt, dass ich Ich lag im Bett und ich konnte im Prinzip nicht aufstehen. Ich war nicht krank oder so, das war alles nur in mir drin. Aber es hat sich alles so schwer angefühlt, ich konnte nicht aufstehen. Ich bin mal auf Toilette gegangen und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und habe den ganzen Tag im Bett, ich habe mehrere Tage nicht geduscht. Bernhard hat mich in der Zeit kennengelernt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert hat. Aber genau, also es war einfach keine schöne Zeit. Und ich weiß noch, wie ich da lag und gedacht habe, ich kann nicht mal mehr beten, ich kann nicht mal mehr Bibel lesen, ich kann mich nicht mehr an diesen Gott wenden, von dem ich mir eigentlich Hilfe erhoffe. Nicht mal dafür habe ich die Kraft. Und da war dann wirklich alle Hoffnung weg, weil ich habe gedacht, wenn ich Gott nicht um Hilfe bitten kann, wer soll mir denn dann jetzt helfen? Keiner kann mir helfen. Und dann hatte ich aber gute Freundinnen, mit denen ich Gott sei Dank zusammen gewohnt habe in dieser Zeit, die in mein Zimmer gekommen sind und die gesagt haben, Fenja, wir beten für dich. Wenn du das nicht kannst, dann machen wir das für dich. Und wir wissen das. Wir wissen, dass Gott dir helfen wird. Und die haben mir das zugesprochen. Heißt es, dass die Situation danach zack weg war? Nein. Das hat mehrere Wochen, Monate, ich würde sogar sagen Jahre gedauert, bis es mir wieder besser ging. Und es ist jetzt immer noch manchmal nicht einfach. Die Momente kommen zurück. Aber seit meine Freundinnen dafür gebetet haben und mich zu Gott gebracht haben, wo ich selber nicht konnte, habe ich so einen, das sind ja meine Freundinnen, das sind meine besten Freundinnen, denen vertraue ich. Und wenn die Gott vertrauen, dann vertraue ich auch Gott. Ich konnte nicht widersprechen, ich wollte widersprechen und sagen, es ist ja Quatsch, mir kann keiner helfen. Aber ich konnte es bei bestem Willen nicht, weil andere Leute sich erinnert haben, Gott geht mit uns durchs Leben und Gott geht auch mit dir durchs Leben. Und die haben mir das zugesprochen. Und dann habe ich Ruhe gefunden da drin. Mir ging es immer noch nicht gut. Aber ich hatte so einen, ich würde es nicht Freude nennen, Friede. Ich hatte einen Frieden in der Situation. Ich musste das trotzdem aushalten, dass es noch weiter ging, aber ich hatte einen Frieden. Und ich glaube auch, dass das eigentlich die Gewissheit ist, die wir haben dürfen. Der Psalmist drückt es so aus, dass die Ernte wieder reinkommen wird. Und ich glaube auch, dass Gott auch das tut. Aber wir sehen das nicht immer sofort, was Gott in unserem Leben tut. Was er macht, ist manchmal ein Geheimnis. Und dann sehen wir das erst im Rückblick, was da passiert ist. Aber was Gott auf jeden Fall tut, ist, dass er uns Frieden gibt. Dass er uns ruhig machen kann in diesen Situationen. Wenn wir uns an ihn wenden und wenn wir auf ihn vertrauen, dann sagt er, hey, ich bin bei dir. Und es wird. Du sei still und vertrau auf mich. Und du darfst dabei auch weinen, das ist okay. Aber vertrau mir bitte. Zu wissen, dass Gott helfen wird, so wie der Psalmist es weiß, das ist nicht das Gleiche, wie zu wissen, wie er helfen wird, wann er helfen wird oder warum die Situation überhaupt so ist, wie sie ist. Das sind Fragen, die können wir nur sehr, sehr selten beantworten. Aber auf die Frage, wer kann mir helfen, können wir immer antworten. Nämlich Gott. Wer ist jetzt also dieser Psalmist, der das schreibt? Der Psalmist ist eine Person wie du und ich, der gerade in einer Notsituation ist und an der er leidet und der darüber ein Lied schreibt. Und zwar ein Lied, das ihm dabei hilft, sich an das Gute zu erinnern, das Gott schon in seinem Leben getan hat. Ein Lied, in dem er das, was ihn bedrückt, erkennt, ausspricht und vor Gott bringt. Und am Ende von diesem Lied steht die Gewissheit, Gott war treu und er wird auch weiterhin treu sein. Das ist also eigentlich ein Lied voller Freude. Es ist ein Fangesang über Gott, der uns ermutigt. Crazy. Und was lernen wir daraus? Ich glaube, als Christen lernen wir daraus, uns an die Zeiten der Freude zu erinnern. Erzählt einander eure Geschichten, wie ihr es gerade gemacht habt. Schreibt es euch auf, wenn ihr erlebt habt, dass Gott in eurem Leben Wunder getan hat. Schreibt Tagebuch. Erinnert euch gegenseitig daran, was Gott in eurem Leben getan hat. Übt es in den guten Zeiten schon ein, damit ihr das in den schlechten Zeiten nicht vergesst. Und dann wisst, Gott ist unser Helfer. An ihn können wir uns wenden. Er hat uns schon mal geholfen und er wird es wieder tun. Dafür ist auch Gemeinde da. So wie meine Freundinnen damals für mich da waren und gebetet haben und für mich geglaubt haben, dass Gott mir hilft, wo ich es nicht konnte, können wir das auch in Gemeinde tun. Also erinnert euch auch gegenseitig an die Geschichten. Und wenn du glaubst, dass Gott helfen kann oder wenn du es glauben willst, dann bring deine Situation vor Gott. Halt es nicht zurück. Sag nicht, meine Situation ist zu groß für Gott, sondern bring sie ihm und leg sie hin. Und wein da auch drüber. Gott möchte, dass du ihm seine Tränen anvertraust. Und wenn du jetzt gerade in so einer schlechten Zeit bist, dann möchte ich dir das zusprechen, was wir als Christen gemeinsam glauben. Gott wird dir helfen. Er wird dich wieder aufrichten. Und du wirst wie dieser Bauer sein, der weinend seinen Samen aussät und der dann voll Jubel mit der Ernte nach Hause kommt. Gott wird dir helfen, so wie er auch mir geholfen hat und so wie er auch vielen hier im Raum schon geholfen hat. Wenn du daran zweifelst, dann frag mal jemanden nach seiner Geschichte mit Gott. Gott wird uns helfen, weil er es auch schon längst getan hat. Und damit meine ich nicht nur Momente in unserem eigenen Leben, wo wir das schon erlebt haben, sondern diese ultimative Rettung, die Gott eigentlich schon gebracht hat. Weil ein Bild, das Bernhard letztens mal benutzt hat, das bei mir hängen geblieben ist, ist in Leitsituationen, da ist es, als hätte jemand einen Teller genommen, den wir total toll finden, und hätte den auf den Boden fallen lassen. Und jetzt ist er nur noch Scherben. Und wir versuchen, das zu reparieren. Und eigentlich ist aber dieser Teller, der ganz ist, der so schön ist, ist eigentlich auch eine Illusion, weil unser Leben ist schon zerbrochen. Es passieren immer gute Dinge im Leben von Menschen, aber es passieren auch immer schlechte Dinge. Und die Bibel erklärt das damit, dass von Anfang an Sünde, schlechte Dinge in unser Leben reingefunden haben, in das Leben von jedem von uns. Das, was kaputt gehen kann, ist eigentlich schon lange kaputt gegangen. Und daran leiden wir heute noch. Das sind diese Notsituationen, die wir erleben. Das ist dieses Leid, das wir manchmal auch einander zufügen. Und Gott sieht diesen zerbrochenen Teller, dieses Leben, das eigentlich mal gut war und das jetzt irgendwie nicht mehr so gut sein kann, wie er sich das eigentlich gedacht hat. Und er möchte den nicht so kaputt am Boden liegen lassen, sondern er will den reparieren. Und dafür hat er seinen Sohn Jesus geschickt, der all dieses Leid auf sich genommen hat. Jesus Christus ist dieser Bauer, der den Samen aussät und weint und voll Jubel die Ernte einbringt. Er ist auf diese Welt gekommen für uns, um unsere Scherben einzusammeln und die alle selber zu tragen und diesen Schmerz zu erleben. Der kennt deinen Schmerz, weil er ihn selber erlebt hat. Und diesen Schmerz hat er mit sich genommen und hat es repariert, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Also er hat auch körperlich gesehen einfach wirklich Schmerzen ertragen für uns, weil er gesagt hat, es lohnt sich. Diesen Samen, den ich habe, da kann so viel Gutes draus werden. Ich will helfen, ich will die Menschen retten. Und er ist diesen Weg ans Kreuz gegangen, weinend. Er hat wirklich geweint, das steht in der Bibel. Hat diesen Samen ausgesät. Und jetzt dürfen wir hier sitzen. Viele von uns können sich Christen nennen und haben erlebt, dass Gott uns gerettet hat durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Der Samen ist aufgegangen. Und wir dürfen das erleben. Das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Jesus schenkt uns diese Hoffnung, dass wir gerettet sind, egal was passiert. Also, Gott wird dir helfen, so wie er dem Psalmisten geholfen hat und so wie er auch mir geholfen hat. Und dann darf trotzdem Trauer Trauer bleiben. Auch Jesus hat geweint. Aber das bedeutet eben, dass wir in all diesen Dingen, auch wenn wir weinen, die Gewissheit haben dürfen, dass Gott alles in seiner Hand hält und zum Guten wandeln wird. Er hat einen guten Plan für uns. Und er möchte dir seinen Frieden geben. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Einen Frieden, der durch alle Nöte hindurch da ist und trägt. Gott löst die Frage nach dem Leid nicht auf. Aber er gibt uns das, was wir brauchen, um an dem Leid nicht zu verzweifeln. Und das ist das, was der Psalmist besingt. Und wir werden das jetzt auch besingen. Wir singen gleich ein Lied, das heißt Praise You in the Storm. Es ist auf Englisch, aber die deutsche Übersetzung daneben. Genau. Viele von euch kennen das vielleicht nicht, aber es ist das Lied von dem Psalmisten genommen und in Worte gepackt, die wir auch heute noch verstehen können und mitsingen können. Ich möchte ein bisschen, ich lese einmal den ganzen Text auf Deutsch, weil ich finde das Lied einfach sehr cool. Und ich möchte euch ja, dazu ermutigen, während dieses Lied gesungen wird, ob ihr mitsingen könnt oder nicht, den Sturm, der gerade in eurem Leben wütet, die Regenwolken, die aufgezogen sind, vor Gott zu bringen und zu sagen, ich vertraue dir und ich will dich preisen, auch wenn gerade alles nach Regen aussieht, weil ich weiß, du wirst helfen. Ich glaubte fest daran, dass du uns deine Hand reichen und unsere Tränen wegwischen würdest, dass du kommst und uns rettest. Doch wieder mal sage ich Amen und es regnet immer noch. Doch noch während der Donner grollt, höre ich dich leise durch den Regen flüstern, ich bin bei dir. Während deine Gnade mich überströmt, werde ich meine Hände heben und den Gott preisen, der gibt und nimmt. In diesem Sturm werde ich dich loben und meine Hände heben, denn du bist, der du bist, egal wo ich gerade bin. Und jede Träne, die ich weinte, hältst du in deiner Hand. Du hast mich nie verlassen. Und auch wenn mein Herz zerrissen ist, werde ich dich in diesem Sturm loben. Ich weiß noch, wie ich durch den Wind stolperte. Ich rief zu dir und du halfst mir wieder auf. Jetzt aber bin ich mit meiner Kraft am Ende. Wie soll ich weitermachen, wenn ich dich nicht finden kann? Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.